Gut, unser heutiger Text befindet sich im Johannesevangelium Kapitel 6, wenn ihr mit mir da aufschlagen wollt. Johannesevangelium Kapitel 6. Lese ab Vers 1. Johannesevangelium Kapitel 6 ab Vers 1. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lass die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort, da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Soweit unser Text. Der bekannte englische Bibelausleger Chase Uriel sagt über das 6. Kapitel des Johannesevangeliums, Zitat: Wahrheiten von allergrößter Wichtigkeit folgen hier in schneller Abfolge, eine nach der anderen. Es gibt wahrscheinlich wenige Stellen in der Bibel, die so viele und tiefen Dinge enthalten wie das 6. Kapitel des Johannesevangeliums. Und damit hat er wahrscheinlich recht. Wunderbare, glorreiche, tiefe Wahrheiten wird er uns hier gezeigt. Vieles, was unsere Herzen ermutigt und tröstet, einiges aber auch, was unsere Herzen aufs Tiefste erforscht und unseren Glaube prüft. Die Stärke unseres Glaubens oder auch die Echtheit unseres Glaubens. Und es beginnt hier eben mit diesem Bericht von der Speisung der 5000. Dieses einzigartige Wunder, das einzige, das in allen 4 Evangelien aufgezeichnet ist. Nur die Kreuzigung und die Auferstehung finden wir ebenfalls in alle 4 Evangelien.
Ich möchte dich auch sein.
Ja. Ich dich auch. Es ist dieses Wunder, das besonders von vielen Zeugen gesehen wurde, besonders öffentlich war. Wenn wir von dieser Speisung der 5000 sprechen, dann bin ich sicher, dass ihr wisst, dass das eben nur, das haben wir gerade auch gelesen, nur die Zahl der Männer angeht. Insgesamt waren aber auch, wenn man die Frauen und Kinder damit rechnet, waren das sicherlich 15.000 bis 20.000 Leute. Davon könnte man ausgehen. Also eine riesengroße Menschenmenge, die hier vor dem Herrn und seine Jünger ist. Der Hintergrund des Ganzen ist, die Jünger waren ja ausgesandt zum Predigen. Und nun kommen sie zurück zu Jesus und erzählen ihm von allem, was sie dort erlebt haben. Sie waren müde und erschöpft. Und vielleicht weiß es nur jemand, der selber predigt, wie das ist, wenn man das erste Mal rausgeht zum Predigen. Dann kommt man normalerweise ganz klein zurück und da ist sehr demütig und hat auch so manches Beklagen und denkt vielleicht, ich werde nie mehr predigen. Auf jeden Fall haben sie ihm viel zu erzählen von dem, was sie erlebt haben. Sie sind erschöpft von der Reise. Und im Markus-Evangelium heißt es, dass sie noch nicht einmal genug Zeit zum Essen hatten. Nun kommen sie zum Herrn zurück und er geht mit ihnen an diesen einsamen Ort, um ihnen auch eine Pause zu gönnen hier. Aber jetzt kommt es halt ganz anders als gewünscht. So wie in unserem Leben. es ganz anders kommt als gewünscht manchmal. Unser Leben ist voll davon, dass da Dinge passieren, mit denen wir gar nicht rechnen. Und hier kommt eben eine große Volksmenge und folgt ihm nach und der Herr lehrt vom Reich Gottes und inzwischen ist es Abend geworden und der Herr möchte, dass ihr alle auch etwas zu essen bekommen. Und während die Jünger gern diese Volksmenge auch wegschicken, gibt der Herr ihnen den Auftrag, gebt ihr ihnen zu essen. Und nun sehen sie sich plötzlich in einer Situation, in einer Not gegenüber, die sie absolut gar nicht lösen können. Nicht mit ihren menschlichen Mitteln, das kennen wir auch. Da sieht man, da steht man hilflos da und denkt, wie soll das denn gehen? Das ist doch gar nicht möglich. Das kann ich ja gar nicht. Und nun pickt der Herr sich noch den Philippus da als Einzelnen heraus. Und in Vers 5 heißt es dann, da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Da sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Der Herr weiß immer, was er tun will. Und der Herr hat stets für alles, was er tut, einen Grund. Auch für die Frage, die er in unser Leben hineinbringt, hat er einen Grund. In Apostelgeschichte 15,18 heißt es, Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit an bekannt. Der Herr lehrt seine Jünger und er lehrt uns hier eine ganz wichtige Lektion, nämlich erstens, wenn Nöte und Schwierigkeiten und Bedrängnisse in unser Leben kommen, weiß der Herr darum. Zweitens, er hat die Lösung dafür und weiß, was zu tun ist. Und drittens, wir sollten ihm darin vertrauen. Die Erfahrung, die die Jünger hier machen, ist eine, die auch wir lernen sollen. Er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Auch wenn die Jünger überhaupt nicht wissen, wie das gehen soll, es war ja nun auch keine Kleinigkeit, wie sollen so viele Menschen, 15.000 bis 20.000 oder mehr, die alle hungrig sind, gespeist werden, wie soll denn das gehen? Aber so wie die Jünger hier dastehen und sich am Kopf kratzen und ein Philippus da in der Bredouille ist und hier keine Lösung hat, so kommen auch wir immer wieder in Situationen, wo wir keinen Ausweg und keine Lösung sehen, wo wir mit unseren Mitteln gar nicht weiterkommen, ganz egal, was es ist, wo es hoffnungslos scheint, wo wir denken, wir schaffen das gar nicht. Wir schaffen es auch wirklich nicht. Ob das nun gesundheitliche Probleme sind oder familiäre, finanzielle Nöte oder Dinge in der Arbeit, die Arbeitssituation, ob es schwierige Beziehungsprobleme sind oder auch Gemeindeangelegenheiten. Auf die eine oder andere Art ist das unsere tägliche Bürde und das Dilemma und die Not, selbst in den einfachsten Pflichten und Aufgaben unseres Lebens, in der Nachfolge Jesu. Und wir müssen lernen, dass der Herr den Weg kennt, dass der Herr die Mittel hat und dass der Herr die Lösung hat. Und wir ihm darin vertrauen. Der Herr wusste wohl, was er tun wollte, heißt es hier im Vers 6. Aber er stellt uns und unseren Glauben auf die Probe. Und das gilt übrigens ganz allgemein für alle Gnadegabe vom Herrn, ganz egal, was es ist. Ob das die Liebe ist oder die Geduld oder die Demut oder den Frieden, der Herr wird es immer wieder auf die Probe stellen, egal was es ist. Wir denken manchmal, wow, wir leben im tiefsten Frieden Gottes, wenn alles wunderbar läuft und glatt läuft. Und der Herr bringt dann plötzlich Sachen in unser Leben und wir sind total erschüttert und niedergeschlagen und merken, das war gar nicht der Friede Gottes. Weil wenn der Friede Gottes wirklich unser Herz regiert, der bleibt da, der geht nicht einfach weg. So prüft der Herr unsere Herzen immer wieder. Wenn alles wunderbar geht im Leben, kann man ja wunderbar denken, wie stark man ist. Aber wenn die Schwierigkeiten kommen, dann merkst du, du bist gar nicht so geistlich, wie du denkst, gell? Du bist gar nicht so geistlich, wie du denkst. Unsere schwierige und verzweifelte Lage kann vielleicht ganz plötzlich über Nacht entstanden sein oder über einen längeren Zeitraum, seien es Wochen, Monate, Jahre vielleicht, die uns dahin gebracht haben, wo es scheinbar nicht weitergeht. Das kann entstanden sein durch unsere eigene Schuld, vielleicht die Folge von mehreren falschen Entscheidungen, wo man auch im Ungehorsam einfach verharrt habe. Oder die Lage ist nun so, wie sie ist, einfach so entstanden und wir sind quasi das Opfer dieser Situation. Ich möchte mit euch, bevor wir hier weitergehen, einen kurzen Einstieg machen und mit euch ein paar Verse lesen, bevor wir weitergehen hier im Johannes 6. Im Jeremia 32 möchte ich mit euch aufschlagen. Jeremia 32, und es heißt hier im Vers 17. Und da sagt der Prophet Jeremia folgendes: Ach Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgestreckten Arm. Dir ist nichts unmöglich, nichts unterstrichen. Jeremia beginnt da, wo wir beginnen sollten, wo all unsere Theologie beginnen sollte, wenn wir in Schwierigkeiten sind mit Gottes Wesen und Werke, mit seiner Größe und mit seiner Allmacht. Absolut nichts ist für ihn zu schwierig, gar nichts. Jemand sagt immer, sag nicht dem Herrn, wie groß deine Berge sind, sag deine Berge, wie groß dein Gott ist. Seinen Freunden, seinen Geliebten gibt es sogar im Schlaf, heißt es im Psalm 127. Während du vor dich hin schnarchst in deinem Bett, löst Gott manchmal die allergrößten Probleme. In Vers 27 heißt es hier, hier sagt Gott selber das: Siehe, ich, der Herr, bin der Gott allen Fleisches. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? In Vers 17 war es der Prophet, der die Aussage machte, hier bestätigt der Herr selber diese Tatsache. Ich, der Herr, der Gott alles Fleisches, sollte mir etwas unmöglich sein. Nehmen wir noch zwei Beispiele aus dem Neuen Testament, im Lukas 1. Und hier haben wir die Situation von der Maria, der Engel Gabriel erscheint und ihr erzählt, sie würde schwanger werden und das Heilige, das von ihr geboren wird, soll Gottes Sohn genannt werden. Und sie fragt in Lukas 1, wie soll das geschehen? Vers 34, Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Manne weiß? Jedes Mal, wenn ich diese Stelle lese, muss ich immer schmunzeln, weil ich denke immer, da kriegt das Mädel die größte Botschaft der Theologie und sie möchte nicht über Theologie sprechen, sondern über Biologie. Wie kann das sein? Man kann es verstehen, dass sie über Biologie sprechen möchte. Also, der Heilige Geist kommt über dich. Das hat sich ja mancher schon gefragt. Auch als Christ, wie kann ich diese bestimmte eine Sünde für mich, die mich so leicht umstrickt, überwinden? Den Zorn, der da in meinem Herzen ist, die unreine Gedanken in den Griff bekomme, Antwort: der Heilige Geist. Wie kann mein Kind zum Herrn finden, das so auf Abwege ist und diese Welt liebt und nichts vom Herrn Jesus wissen will? Antwort: der Heilige Geist. Wie kann ich ein Zeugnis geben, wo ich so ängstlich und schüchtern bin und den Mund gar nicht aufkriege? Antwort: der Heilige Geist, der dich füllt. Wie kann ich die Ehefrau und die Mutter sein, mit den all den Dingen, die da mit dazugehören und diese Pflichten und ein Ehemann und Vater sein mit allem, was da dazugehört und das Ganze mich oft überwältigt? Antwort: der Heilige Geist. Also Jeremia hat es gesagt, Gott hat es gesagt, der Engel Gabriel hat es hier gesagt. Und ein letztes Beispiel im Lukas 18. Und hier geht es um die Frage, wer denn gerettet werden kann. Und in manchen Fällen scheint es einfacher, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. So heißt es hier Lukas 18, Vers 25. Und so entsteht die Frage, da sprachen sie, welche es hörten, wer kann dann überhaupt errettet werden? Und Jesus antwortet, Vers 27, er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Also Jeremia hat es gesagt, Gott hat es gesagt, der Engel Gabriel hat es gesagt, Christus hat es gesagt. Jetzt gehen wir zurück zu Johannes 6. Und in jedem Fall lesen wir hier nun, dass der Herr diese Frage an den Philippus stellt. Philippus, wie machen wir das denn? Wie speisen wir denn die alle dann? Der Herr fragt ganz gezielt den Philippus und vielleicht hat der Philippus jetzt auch gedacht, warum fragt der Herr ausgerechnet mich? Wie in der Schule, gell? Da sitzt du da in deiner Schulbank und der Lehrer ruft dich auf, Thomas, ich habe da eine Frage. Und ich, warum ausgerechnet mich? Ausgerechnet jetzt, wo ich alles aufgepasst habe, was der eigentlich gerade gesagt hat. So denkt der Philippus vielleicht auch. Herr, warum ausgerechnet ich? Warum ich? Das frage ich mir auch oft. Warum passiert eigentlich das jetzt gerade mir? Warum passiert das gerade jetzt? Warum ich? Warum sind in meinem Leben solche schwierigen Umstände? Vers 7. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Ein Denar, das war der Tageslohn eines Arbeiters, das können wir nachlesen in Matthäus 20, Vers 10. Der gute Samariter hat zum Beispiel 2 Denare dem Wirt gegeben, Lukas 10, Vers 35. Philippus sagt also, Herr, also 2/3 von meinem Jahresgehalt reicht nicht aus, dass diese alle hier auch nur ein wenig zu essen haben. Warum richtet der Herr überhaupt die Frage gerade an den Philippus? Warum werden wir mit einer schwierigen Aufgabe oder mit einem Leiden vertraut? Warum gerade der Philippus hier? Nun, der Philippus war aus Bethsaida und die sind hier bei Bethsaida. Also der Philippus ist der Spezialist für Bethsaida. Der kennt da jeden Aldi und Läden, Lidl und Rewe und Edeka, wenn es ums Essen geht. Vielleicht wurde die Frage aber auch, lass mich einen anderen Punkt machen. Er ist ein Spezialist für Bethsaida. Ihr habt eure Orte, wo ihr wohnt. Kann der Herr euch die Leute eures Ortes an euer Herz legen und sagen, gebt ihr ihnen zu essen? Kann das der Herr machen? Wie können wir die Leute mit der Speise des Wortes Gottes versorgen? Kann er euch die Leute von eurem Ort ans Herz legen? Gebt ihr ihnen zu essen? Vielleicht wurde die Frage dem Philippus auch gestellt, weil er in der Gnadenschule noch nicht so fortgeschritten war. Einmal sagt Philippus, Herr, zeige uns den Vater, so genügt uns. Und Jesus sagt, so lang bin ich bei euch und du kennst mich noch nicht, Philippus. Vielleicht hat Philippus mehr Mitgefühl als die anderen, die gesagt haben, schick die alle mal weg, Herr. Vielleicht stellt er ihm deshalb diese Frage. Gott gebraucht selten Männer und Frauen mit kaltem und hartem Herz. Manchmal ist man vielleicht in der Versuchung, Leute und ihre Schwierigkeiten loszuwerden, denen wir nach Gottes Willen helfen sollten. Aber sie stellen uns vor Probleme, sie bereiten uns Arbeit, sie machen uns Mühe, sie stören unsere Pläne, unsere Bequemlichkeit, unsere kostbare Zeit und unsere Kraft. Interessant, gell, wie schnell wir dann oft sind und wie leicht es uns dann fällt, die Dinge aufzuzählen, die nicht funktionieren. Das macht er ja auch. So wie Philippus hier. Meistens hat man einen davon, entweder in der Familie oder in der Gemeinde oder in der christlichen Organisation oder in der Schule oder im Missionsfeld. Meistens ist ein so ein Philippus dabei, der dann immer sagt, all das, was nicht funktioniert. Vielleicht bist du der Philippus in deiner Familie. In einer Parallelstelle sagt der Herr, gebt ihr ihnen zu essen. Der Herr macht die Jünger mitverantwortlich und sie sehen sich in einer Situation gegenüber, wo sie ganz schnell ihre Grenze erkennen bei so vielen Menschen. Der nächste Jünger nach Philippus, der macht es genauso in Vers 8, 9. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm, es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Ist auch nicht viel besser als der Philippus, ne? Also er ist zumindest ein begrenzter Optimist. Er ist kein durch und durch Optimist, der dann sagt, ich bin ein voller Optimist, also selbst meine Blutgruppe ist positiv. Aber das funktioniert hier trotzdem nicht. Ja. Also. Philippus schaut auf das, was sie nicht haben. Andreas schaut auf das, was sie haben und doch nicht reicht. Und so unterschiedlich sind die Gläubigen und so unterschiedlich seid ihr. Wir sind manchmal ganz unterschiedlich. Wir schauen auf ganz unterschiedliche Dinge. Der eine, der fängt erst ab 200 Denare an, der andere mit viel weniger. Und vielleicht haben sie sich auch untereinander beraten. Das wäre ja gar nicht schlecht gewesen, wenn sie sich beraten haben. Vielleicht hat der eine ja was gesehen, was der andere nicht gesehen hat, was dem entgegangen ist. Aber auf jeden Fall kommen sie mit ihrer Kalkulation hier schnell ans Ende und sagen, es ist zu wenig Geld, Vers 7, und es ist zu wenig Brot, Vers 9. Es klappt nicht. Das Problem ist zu groß, unsere Mittel sind zu gering. Und es ist eine ganz unpassende Zeit, das passt gerade überhaupt gar nicht. Eigentlich wollten wir mit dir, Herr, allein sein nach unserem ganzen Missionstrip. Da wollten wir uns eigentlich ausruhen, das passt gerade gar nicht. Und es ist Abend. Aber wir argumentieren oft genauso wie die Jünger. Aber direkt vor ihnen steht der Herr, der über das Wort Unmöglichkeit lacht. Das steht gar nicht in seinem Wörterbuch. Der Steine in Brot verwandeln kann. Mit all ihrer Kalkulation und Rechnen zeigen sie aber auch, dass sie ihre eigene Armut noch gar nicht erkannt haben. Die haben sie noch gar nicht erkannt. Das Problem ist ja nicht, dass wir schwach sind, ihr Lieben. Das Problem ist, dass wir noch gar nicht erkannt haben, wie schwach wir sind. Und dann wurschteln wir halt rum und wollen uns nicht eingestehen, dass wir nicht zurechtkommen, auch nicht mit den gegebenen Mitteln. Wir haben unsere eigene Armut noch nicht erkannt. Und der Herr stellt uns immer wieder in solche Situationen rein, die nach unserer Einschätzung aussichtslos sind. Und das ist heilsam für uns, wo wir merken, da reicht meine Liebe nicht aus, da reicht meine Kraft nicht aus, da reicht mein Geschick nicht aus, da reicht meine Weisheit einfach nicht aus. Aber nun benutzt der Herr diese Situation, um sie zu lehren. Das ist so eine wichtige Lektion wie in der Schule. Sie müssen lernen über ihre eigene Unzulänglichkeit, ihre eigene Armut und über die Allgenugsamkeit des Herrn. Und müssen wir das nicht alle immer wieder ständig neu lernen, in all unsere Aufgaben und Dienste und Verantwortungen und Problemen und Anfechtungen und Lasten. Da sehen wir uns Dinge gegenüber, denen wir gar nicht gerecht werden können, die uns nicht nur an unsere Grenze bringen, sondern unsere Grenze sprengen. Wo wir vor einer Situation stehen, wo wir, wie die Jünger sagen, das ist unmöglich. Wie soll das gehen? Das klappt doch gar nicht. Und alles Rechnen bringt uns hin weiter und wir sagen, ich kann damit ja gar nicht zurechtkommen. Der Herr Jesus, der bringt Fragen in mein Leben, die ich nicht beantworten kann von mir aus. Wo wir sagen, woher soll ich das wissen, wie ich das schaffe? Wir sind frustriert. Wir machen uns Sorge, wir haben Angst, wir haben vielleicht schlaflose Nächte. Was sind das für Fragen, die der Herr Jesus in dein Leben gebracht hat im Moment? Die du nicht beantworten kannst? Die wir gerne beantworten würden und gerne Lösungen anbieten würden, aber wir können es nicht, wir sind nicht in der Lage dazu. Und in mancher Angelegenheit rennt uns die Zeit davon. Und wir kommen nicht weiter. Aber das ist normal. Das ist Alltag für ein Kind Gottes eigentlich. Für uns ist es wahnsinnig beunruhigend und irritierend, wenn wir immer wieder in solche Situationen hineinschlittern und hineingestellt werden, wo wir im Grunde nicht mehr weiter wissen, wo es keinen Ausweg und keine Lösung gibt. Ich hätte gern einen Ausweg und ich hätte gerne eine Lösung parat. Ich wüsste gerne, wie es weitergeht. Ich würde gerne eine Antwort auf die Frage geben, aber ich habe keine Antwort auf die Frage. Und lass mich an der Stelle noch hinzufügen, diese Prüfungsaufgabe in Vers 5, die wird an den Philippus gestellt, aber gleichzeitig wissen wir, es ist nicht nur ein Test für den Philippus, es ist ein Test für den Andreas und für all die anderen Jünger, auch die da umstehen. Denn so ist es immer, wenn Gott uns in Prüfungen stellt, ist es nicht einfach immer nur eine Prüfung für uns. Wenn Leute in unserer Gemeinde krank sind, ist es ja nur für den Einzelnen eine Prüfung, es ist auch eine Prüfung immer für die Gemeinde. Inwieweit nehmen wir teil an dem, was der andere da eigentlich durchmacht und können ihm helfen oder sie ermutigen. Und wenn der Mann in der Ehe krank ist, dann ist das ja nicht nur die Prüfung für den Ehemann, sondern ist immer auch eine Prüfung für die Frau, für die Kinder, für die Freunde, für andere Geschwister. Ja. Es sind nie immer nur wir allein. Es sind andere Menschen immer mit involviert. Und so geht es uns immer wieder. So kommen wir immer wieder auf Frage und Antwort, Aufgabe in unser Leben hinein, wo wir wie der Philippus auf die Probe gestellt wird, und so heißt es eben hier auch, das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen. Denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Was wird denn auf die Probe gestellt? Nun, es sind unterschiedliche Dinge. Zum einen natürlich sein Glaube, zum anderen sein Verständnis von dem Herrn. Wie gut kennst du mich denn eigentlich, Philippus? Obwohl das zusammengehört, muss man es ja noch unterscheiden. Wie gut kennen wir den Herrn wirklich? Davon ist unser Glaube und Vertrauen abhängig. Wie gut kenne ich den Herrn? Weiß ich etwas über die Wege meines Meisters? Was weißt du über seine Fähigkeiten? Wie gut kennst du sein Herz? Was weißt du über seine Liebe und seine Treue und seine Gnade? Weißt du, wenn ich zurückdenke, ich habe in den letzten 30 Jahren oder noch ein bisschen mehr, meine Theologie über Gottes Treue hat sich eigentlich nicht verändert. Im Grunde denke ich gleich. Aber es ist so viel tiefer geworden. Weil ich in den 34 Jahren immer wieder diese Treue von meinem Herrn gesehen habe, wie er mich durch dick und dünn und alles Mögliche hindurch und mich nie verlassen hat. Es ist viel tiefer. Wie ich einfach sehe, wenn er mich nicht im Stich gelassen hat und dann lerne, wie das im Lied heißt, doch wenn die Wunden brennen, der Pfad voll Dornen ist, Doch wenn die Wunden brennen, der Pfad voll Dornen ist, dann lernt man erst erkennen, wie stark und treu du bist. Du kennst den Schmerz verstehen, du, das keiner sonst versteht. Du kannst die Wunde sehen, die jedem Blick entgeht, was eben nur der Herr selber kann. Das ist dieser große Trost, dass der Herr alles weiß und schon längst die Lösung parat hat. Während wir dastehen und uns den Kopf kratzen und seufzen und fragen, wie soll das alles gehen? Oder wir unsere paar Pfennige zählen oder auf die begrenzte Mittel achten mit 5 Gerstebrote und 2 Fischen. Da ist die Lektion, die wir immer lernen müssen, der Herr weiß das schon. Aber er hält im Moment die Antwort oftmals noch zurück im Verborgenen. Er hätte ja auch gleich sagen können, wisst ihr was, ruf die alle mal zusammen, lass die da einfach hinsetzen, da ist gerade genug Gras und ich mache das jetzt alles gleich hin. Ich kümmere mich drum, ist gleich erledigt. Hätte er machen können. Oder? Hat er aber nicht. Stattdessen bringt der Herr solche Prüfungsfragen in unser Leben, wie bei dem Philippus und bei den anderen Jüngern. Der Herr hat nicht den Philippus hier eine Prüfungsaufgabe gestellt, um den irgendwie bloßzustellen und in Verlegenheit zu bringen. Hier sollte etwas gestretcht werden. Gedehnt werden. Und der Herr weiß viel besser, was wir an Prüfungen brauchen, als wir selber. Und er verschwendet keine Prüfungen, nutzlos. Wenn wir die Prüfungen ausruhen könnten, wir würden immer so das machen, dass wir die gut handeln können. Ja, dass wir mit Glanz und Gloria abschneiden. Wir könnten das handeln, wenn wir unsere eigene Prüfung gemacht haben. Wir hätten das dann alles im Griff. Das ist beim Herrn anders. Er nimmt ganz spezifische Prüfungen für ganz spezielle Leute. Und mir frage vielleicht manchmal, aber warum kriege ich immer dieselbe? Wahrscheinlich hast du die Lektion noch nicht so gut gelernt, dass er weitergehen kann, sondern du musst halt die noch einmal lernen. Vertieft lernen. Ich weiß nicht, Herr, aber du weißt alles, oder? In der Hand der Jünger sind die paar Fische und Brote gar nichts, in den Händen von dem Herrn aber ganz anders. Wir finden eine ähnliche Situation im Alten Testament, im Hesekiel 37, da nimmt der Herr den Propheten hinaus auf das Feld, das voller Todegebeine ist. Und es heißt da, es waren sehr viele auf der Ebene und sie waren sehr dürr. Und da war kein Funke von Leben und Regung. Und dann fragt der Herr den Propheten, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Was antwortet der Prophet? O Herr, du weißt es. Der macht's besser als die Philippus. Das sagt, du weißt es. Das ist die richtige Antwort. In Vers 11 heißt es dann in diesem Kapitel, und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Vers 12. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraus und bringe euch ins Land Israel. Siehst du, unseren Glauben mag eine Situation so aussichtslos erscheinen, als wären wir schon im Grab. Aber der Herr tut das Grab auf, Vers 13, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, und wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk aus euren Gräbern heraufbringen werde, Vers 14, ich habe es gesagt und werde es auch tun, mein Wort gilt, spricht der Herr. Die Rettung kommt ganz leicht, ein Wort des Herrn reicht. Manchmal Psalm 44, 5, du bist derselbe, mein König, oh Gott, gebiete du Rettung für Jakob. Und die Rettung kommt manchmal ganz schnell und überraschend. Jesaja 17, Vers 14. Siehe, zur Abendzeit ist Schrecken da, ehe es aber morgen wird, sind sie nicht mehr vorhanden. So schnell manchmal. Es sind gerade immer wieder auch diese Engpässe, wo der Herr uns durchbringt. Aber wo er uns auch besonders nahe ist. Muss man lesen, Psalm 23. Am Anfang spricht er alles in der dritten Person. Ja, der David, er weidet mich, er führet mich, er erquicket mich, er führet mich. Aber dann kommt das Tal der Todesschatten und dann sagt er, du bist bei mir. Der Engpass hier in unserem Text löst sich nun auch ganz leicht auf. Im Vers 11 sagt, und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus. Die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen so viel, wie sie wollten. Und alle wurde satt. Und hatte sogar noch 12 Körbe übrig. Mit diesem einen Satz ist das Problem gelöst. Ein Satz. Vers 11. Alles gelöst. Der Herr wusste von Anfang an, was er tun wollte. Und die Jünger hatte ihre eigene Armut erkannt. Merkst du sie auch in deinem Leben? Deine geistliche Armut. So manches Gotteskind bekennt es ja mit traurigem Herzen und sagt, ich sehne mich nach mehr Leben, nach mehr geistlichem Leben. Ich möchte gern lebendiger sein, mehr Ausstrahler in meiner Familie, mehr Ausstrahler und die Menschen, die um mich herum sind, denen ich begegne. Ich geniere mich, Leute einzuladen, weil es ist alles so tot. Es fehlt bei mir an allem. Ich habe den Leuten gar nichts zu geben, wenn ich die einlade. Außer eine Mahlzeit. Ich sehne mich nach mehr geistlichem Leben. So manche Gemeinde denkt, ja, wir müssen ja noch nur eifriger werden und aktiver und mehr Programme und mehr Einsatz zeigen. Aber mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren, hat Luther richtig gesagt. Wir können keine Gemeinde erneuern. Wir können nicht einen einzigen zum Glauben führen. Wir können nicht unsere ungläubigen Enkel oder unsere ungläubigen Kinder bekehren. Wir können gar nichts tun ohne Jesus. Das ist demütigend, aber je schneller wir das erkennen und zugeben, umso besser ist es für uns. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erde. Es gibt nur einen, der die Krise deines Lebens meistern kann. Auch das, was du heute Morgen hier mitgebracht hast, all diese unbewältigten Dinge, die Spannungen in deiner Familie, die schmutzigen Gedanken, die Dinge, die uns niederdrücken, was uns eine Last ist, Krankheit, die Probleme in der Ehe. Auch Christen, auch gläubige Christen haben Eheprobleme. Da, wo man sich nicht mehr versteht. Da, wo man ungerecht ist mit dem anderen. Da, wo man schnell und falsch urteilt. Und so manches hässliche Wort daraus aus dem Mund kommt. Viele wollen mit diesen Dingen zurechtkommen, aber sie schaffen es nicht. Sie zählen ihre 200 Denare und ihre 5 Fische und ihre 2 Brote. Aber reicht es aus? Es reicht nicht aus. Reiche unsere Mittel aus, unsere Kraft, unsere Intelligenz, unser Vermögen, unsere Liebe, unsere Geduld. Reicht es aus? Es reicht nicht aus. Unsere Mittel reichen nicht aus. Das ist demütigend, wenn wir das erkennen müssen. Wir haben etwas zu tun, haben Arbeit, wir haben Dienste, wir haben Aufgabe von Gott, die er uns stellt, aber unsere Mittel reichen nicht aus. Wenn wir nur erkennen würden, wie gut es ist, dass wir das nicht schaffen. Aber der Mensch in seiner Maschinerie, der will sich nicht aufhalten lassen. Er baut seinen Turm von Babel halt weiter bis in den Himmel und am Ende wird der Mensch erhoben und geehrt und nicht Gott der Herr. Und deshalb reiche unsere Mittel nicht aus. Weil er uns das immer wieder neu zeigen will. Aber wir wursteln weiter und wir verhärten und es kommt nichts dabei raus. Es ist alles nur noch knöchern, verkrampft, eingeschnürt, leblos. Es macht uns kaputt. Es macht unsere Gemeinde kaputt. Und stößt sogar auf die verlorene Welt ab, wenn sie unser Christentum sieht. So wird der Herr uns bis zum Ende unserem Leben in Aufgabe und Prüfung stellen, wo wir merken, dass wir nicht zurechtkommen. Wir haben nicht die nötige Kraft, auch nicht die nötige Nervenkraft, ihr Lieben. Wir haben nicht die nötige Weisheit, nicht die nötige Liebe, nicht die nötige Geduld, nicht die nötige Frieden, nicht die nötige Fähigkeit. Und es ist heilsam, wenn wir dann stehen bleiben und sagen, Herr Jesus, ich kann das nicht. Und der Herr sagt, ich weiß. Das weiß ich schon. Ich weiß, dass du das nicht kannst. Aber rate mal, wer es kann. Moa. Er kann deine Gemeinschaft mit ihm neu beleben. Er kann deine ungläubigen Enkel und Kinder zum Glauben führen. Er kann dich freimachen von allen möglichen Bindungen, die noch da sind. Er kann dich freimachen von Depressionen und von Schwermut. Er kann jede Bibelstunde, jeden Hauskreis, jeden Gottesdienst, jede Familie, jeden Büchertisch. Er kann alles neu machen. Weil ihm nichts unmöglich ist. Und das ist ein wunderbarer, süßer Trost. Weißt du, wir haben das vorhin gesungen hier. Lied 439. Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Lass die Wellen höher schwellen, wenn du nur bei Jesus bist. Das ist nicht mein Liederbuch, aber in meinem eigenen daheim habe ich das mit dem dicken gelben Stift markiert. Vers 4, Gottes Hände sind ohne Ende, sein Vermögen hat kein Ziel. Ist's beschwerlich, scheint's gefährlich, deinem Gott ist nichts zu viel. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein, um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehens sein. Amen, Amen, in dem Namen meines Jesu halt ich still, es geschehe und ergehe, wie und wann und was er will. Ja, am Ende steht man dann da. Wie ist das, weißt? Wenn er dann diesen dicken Berg einfach aus dem Weg räumt und dann stehst du da und was, wie ist es denn? Dann sagst du, beschämt, Herr, es tut mir leid. Vergib mir, wo ich an dir so gezweifelt habe. Es tut mir leid. Oder du sagst, gelobt sei der Herr, wir waren in so große Nöte und Ängste, aber der Herr hat uns so herrlich geholfen. Am Ende wird er alle Fürstentümer und Gewaltigen und Heiligen im Himmel auf ewig von der Gnade, Liebe, Weisheit, Macht und Vorsorge singen, die er seinem Volk so reichlich erwiesen hat. Und könnten wir bereits das Ende sehen, ihr Lieben, dann würden wir jetzt schon beginnen, den Herrn zu loben und zu preisen. Halleluja sagen und preis den Herrn und lob den Herrn, weil er die Antwort schon weiß. Und die Lösung schon parat hat. Wir würden ihn jetzt schon loben. Eben noch standen die Jünger da, hilflos, ratlos, nicht wissend, was zu tun ist. Und nun ist die riesige Volksmenge gespeist und nun stehen die Jünger da mit 12 Körben voll Brot. Warum 12? Für jeden Jünger ein Korb. Er hat ihnen einen Korb gegeben, voll mit Brot. Da stehen sie jetzt da. Und das ist so ein Andenken. Ja. Ich gebe euch ein Andenken mit. Jeder kriegt seinen Korb. Und man denkt, die müssen ja jetzt so erfüllt sein mit starkem Glauben, dass die das nie mehr vergessen. Ne? Das kann man ja nicht vergessen. Stehst du da mit so einem riesen Korb? Hast du gerade das größte Wunder überhaupt gesehen? Ja. Das können die ja nicht vergessen. Wirklich. Wir schlagen mal auf. Im Markus-Evangelium. Markus-Evangelium, Kapitel 6. Und hier wird uns berichtet, was direkt im Anschluss geschieht. Also Johannes berichtet es hier nicht, weil Markus ist das ältere Evangelium, der hat es schon berichtet. Also Johannes schreibt es nicht nochmal. Aber Markus berichtet es uns hier im Markus 6. Und da heißt es im Vers 43. Also unsere Situation, sie hoben die 12 Körbe voll an Brocken auf und auch von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Und nun geht sofort weiter, Vers 45. Und sogleich, also direkt im Anschluss, gleich danach, nötigt er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Also und sogleich. Manchmal arrangiert der Herr zwei Tests Rücke an Rücke, direkt nacheinander. Nachdem er seine wunderbare Durchhilfe in einer Sache erfahren habe, kommt die nächste Prüfung sofort im Anschluss, um zu sehen, ob wir aus der ersten Lektion gelernt haben. Und deshalb heißt es hier, Vers 45, und sogleich. Und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich und sie erstaunten bei sich selbst über den Maßen und verwunderten. Vers 52. Denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Kannst du das glauben? Nicht verständig geworden. Nur ein paar Stunden später hocke sie da im Boot. Wahrscheinlich hat jeder noch seinen Korb da vor sich, das Andenken. Ja. Nicht verständlich geworden. Mit dem Korb vor sich. Stunde später. Sie sind hier in der nächsten Prüfung in diesem Sturm. Man denkt, ja, damit kommen sie klar. Die haben ja gerade erst den Herrn und seine Macht erlebt und die Körbe stehen noch da. Aber sie fürchten sich und sie schreien. Und ich denke, als der Herr kommt, ist es ein Gespenst. So wie wir. Alles ist real, nur der Herr nicht. Der Sturm ist real, die Nacht ist real, die Wellen sind real. Der Mast, der da so quietscht, ist real. Das zerrissene Segel an dem Schiff ist real. Die Nässe, als alles schon durchnässt ist, ist real. Alles ist real, nur der Herr ist nicht real. Der ist ein Gespenst. Und dabei haben sie die Körbe noch vor sich stehen. Kein Glaube, kein Vertrauen zu sehen. Sie waren nicht verständlich geworden. Und wir? Wir erinnern uns oft an die Dinge, die wir eigentlich vergessen sollten und längst hinter uns lassen sollten. An denen halten wir fest, aber die Gnadenerweise des Herrn, seine Treue in der Vergangenheit, seine Durchhilfe in vielen Nöte, die vergessen wir manchmal innerhalb kürzester Zeit. Und so müssen wir immer wieder in neue Lektionen lernen, dem Herrn zu vertrauen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Die heißt Der kleine Junge und das Fahrrad. Also nicht Der alte Mann und das Meer, das ist von jemand anders, sondern Der kleine Junge und das Fahrrad. Im Hauskreis habe ich das schon mal erzählt. Manche werden das vielleicht wissen. Der kleine 6-jährige Junge sagt zum Vater, Papa, ich bin jetzt 6 und ich möchte mir ein Fahrrad kaufen. Und der Vater sagt, Fahrräder sind teuer, mein Junge. Er sagt, ja, aber weißt du, ich habe ja den einen Euro, den habe ich gespart, den, wo du mir letzte Woche gegeben hast fürs Rasenmäher, den einen Euro, den habe ich gespart. Und damit möchte ich jetzt mein Fahrrad kaufen. Und er sagt, ja, ja. Eigentlich kommt es dem Vater ganz gelegen, eigentlich wollte er dem Jungen sowieso schon ein Fahrrad kaufen, denn das ist eine gute Gelegenheit. Wir gehen ins Fahrradgeschäft und kaufen dem Jungen ein Fahrrad. Also gehen sie los ins Fahrradlader, Spielwarenlader, und sie finden, ganz schnell findet er ein Fahrrad. Total begeistert von dem Fahrrad. Das ist genau das Fahrrad, davon habe ich all die Woche geträumt, das ist genau mein Fahrrad, das kaufe ich mit meinem Euro. Er nimmt den Euro. Er sieht nicht, dass auf dem Preisschild 100 Euro steht. Aber nun geht sie vor an die Kasse und der Junge legt seinen Euro auf die Theke und sagt zu dem Fahrradhändler, ich möchte dieses Fahrrad kaufen. Hier ist das Geld. Und der Händler sagt, du hast eine sehr gute Wahl getroffen, Junge. Das ist ein sehr, sehr gutes Fahrrad. Und der Vater sagt, Junge, geh doch schon mal raus mit deinem Fahrrad. Dreh die erste Runde, ich komme sofort nach. Der Junge geht raus mit seinem Fahrrad und der Vater schreibt den Scheck für 99 Euro. Der Vater ist stolz auf den Jungen, dass er das Geld gespart hat und was Vernünftiges gekauft hat. Und der Junge ist voller Stolz, geht heim und zeigt seiner Mama, Mama, mein neues Fahrrad und ich habe es mit meinem eigenen Geld gekauft. Irgendwann in der Zukunft wird der Junge erkennen, dass er das Fahrrad nicht gekauft hat. Es war sein Vater. Wir denken manchmal vielleicht, wir haben unser Leben voll im Griff und wir schaffen das schon alles. Wir tun das nicht. Wenn in unserem Leben die Dinge gut gehen, wenn die Dinge klappen und es gut geht, dann deshalb, weil Gott große Schecks ausstellt. Eines Tages wird der Junge erkennen, dass er ohne den Vater vieles andere auch nicht hätte. Er hätte kein Fahrrad, er hätte kein tägliches Essen, keine Kleidung, keinen Schutz, kein schönes Zimmer, keine Spielsache, keine Krankenversicherung, nicht einmal das Leben selber. Auch keine gute Benimmregeln, die ihm der Vater beigebracht hat. Nicht die Liebe des Vaters und nicht das Wissen, irgendwo hinzugehören. Wir in unserem Stolz denken vielleicht, es sind unsere Gaben und Talente und unsere Kraft und unsere Weisheit, die das alles schafft. Aber ihr Lieben, das ist auch an unsere besten Tage nicht mehr als ein Euro. Nicht mehr als ein Euro und es kauft kein Fahrrad. Wie ist es, wenn wir manchmal an unsere Grenze kommen und es Dinge gibt, die wir aber eben nicht könne und nicht schaffe, so wie in Philippus hier in Johannes 6. Und wir sind enttäuscht und frustriert und verzweifelt und sauer vielleicht und verbittert. Aber Gott lässt uns nur erkennen und lehrt uns, dass wir mit unserem Euro nicht weit kommen. Und es gibt viele Dinge, ihr Lieben, in unserem geistlichen Leben mit dem Herrn, wo wir merken, wir schaffen das nicht. Mein Gebetsleben frustriert mich jeden Tag. Man ist stumm wie ein Fisch. Das Lesen und Studieren Gottes Wort, das Zeugnis geben, Sieg über die Sünde, man findet nicht den ersehnten Lebenspartner. All die Pflichten, Verantwortungen als Mutter und Ehefrau, als Vater und Ehemann oder gesundheitliche Probleme. Oder technische Probleme, wenn mein PC halt mal wieder nicht geht, so wie gestern. Und ich einfach an meine Grenze da komme. Und unsere Reaktionen sind ganz unterschiedlich. Manche sind enttäuscht oder verbittert. Und warum muss mir das passieren? Manche lenken sich ab mit anderen Dingen, um von dem Problem da ablenken. Manche versuchen krampfhaft, sich noch mehr anzustrengen, dass es nächstes Mal dann besser klappt. Sie werden verbissen und immer noch härter und noch verbitterter und noch verkrampfter. Wo Gott eigentlich nur will, dass wir ihm mehr vertrauen und ihn suchen. Und es gibt manchmal Leute, die scheinen viel privilegierter zu sein als wir. Sie haben scheinbar viel mehr Gabe und Talent und Kraft und Intelligenz, weniger körperliche Gebreche und andere Hindernisse. Das Leben scheint für sie viel einfacher. dass sie viel mehr können als wir. Aber ihr Lieben, wenn wir ehrlich sind, auch an unsere gute Tage schaffen wir nicht mehr als 20 Cent oder 50 Cent. Und selbst dann, wenn andere vielleicht wirklich Vorteile haben und Gott für sie Schecks ausstellt mit 98,75 Euro, kann er für mich Schecks ausstellen über 99,90 Euro. Wir müssen erkennen, wir sind es nicht, die das schaffen. Gott ist es, der das schafft. Wir sind wieder kleine Junge und Gott stellt all diese großen Schecks aus. Und wir wissen es nicht und denken, wir haben das alles gemacht. In der nächsten Woche kommt der Junge wieder. Er kommt wieder an Euro, diesmal fürs Autowaschen, nicht fürs Rasenmäher. Der Papa gibt ihm wieder an Euro und er geht wieder in den Spielwarenladen. Und diesmal findet er da eine Carrera-Autorennbahn. Also, wow, cool, hey. Die muss ich haben, die kaufe ich mit meinem Geld. Und er geht vor mit seinem Euro, man legt es wieder auf die Tresen und sagt, die möchte ich kaufen, diese Carrera-Autorennbahn. Und der Herr an dem Tresen sagt, die Autorennbahn kostet aber viel mehr als 1 Euro. Aber kostet sie mehr als ein Fahrrad? Nee, sie kostet nicht mehr als ein Fahrrad. Aber letzte Woche habe ich hier ein Fahrrad gekauft für 1 Euro, sagte er. Letzte Woche habe ich hier ein Fahrrad gekauft für 1 Euro. Und der Händler sagt, ja, ich weiß. Aber letzte Woche war dein Papa dabei. Weißt du? Ihr Lieben, wenn wir manchmal denken, wir sind es, die hier alles im Griff haben und es schaffen, dann lässt Gott uns alleine in die Lade gehen. Und dann fliegt alles auf. Stimmt's? Ja. Gott zeigt uns unser Selbstvertrauen und Selbstgenügsamkeit und fleischliche Vermessenheit. Und er lehrt uns Demut und Abhängigkeit von ihm. Vertraue in ihn. Weniger Fleisch, mehr Geist. Er muss wachsen. Er muss wachsen. Ich abnehme. Er muss groß werden. Ich klein. Manchmal bringt Gott Probleme und Prüfungen in unser Leben, um uns dies zu lehren. Ohne den Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Ohne den Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Das Potenzial ist nicht in uns, nicht in unsere Gaben, nicht in unsere Talente, nicht in unserer Weisheit. Das Potenzial ist in ihm. Und das ist ein großer Trost für mich. Er kann ein ganzes herrliches Universum aus nichts machen und er kann was aus mir machen, weil er große Schecks ausstellt. Römer 8, 32, welcher auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Große Schecks. Große Schecks. Manchmal denken wir, wie soll nur dieses oder jenes gehen? Und werde, wie soll ich das schaffen? Ich habe ja nur 5 Cent, 10 Cent. 5 Brote und 2 Fische. Es macht nichts. Alles, was man braucht. Nimm nur die 10 Cent, die er dir gegeben hat, und gib sie ihm völlig in die Hand. Er schreibt die Restsumme raus. Und am Ende steht man da und sagt, ich habe keine Ahnung, wie das alles klappen konnte, wie ich das alles geschafft habe, wie das ging. Und die Antwort wird immer dasselbe sein. Große Schecks. Also wie gesagt, in unserem Text in Johannes 6 hat der Herr all dies so gelenkt, um Philippus und die Jünger zu prüfen, dass sie merken, dass sie nicht allein leben und dienen können. Nun, welche Prüfungen hat der Herr in dein Leben gestellt? Begreifen wir, dass die Herausforderungen unseres Lebens diese Prüfungen Gottes sind, dass wir von Gott in diese Prüfungen geführt worden sind. Es kommt ihm quasi darauf an, dass wir stehen bleiben, damit er vorangehen kann. Aber er kann halt nur vorangehen, wenn wir stehen bleiben. Wenn wir vorangehen, dann wollen wir alles selber machen. Und meinen, wir kommen mit unserem 1 Euro dadurch. Wir kommen nicht dadurch. Den Satz, ohne mich könnt ihr nichts tun, hat der Herr nicht zu der verlorenen Welt gesagt. Den Satz hat er zu seinen Jüngern gesagt. Stimmt's? Zu denen, die ihm treu nachgefolgt sind. Ja, besteht denn die Gefahr, dass sie etwas ohne den Herrn machen? Darauf könntest du beten. Die Gefahr besteht ständig. Aber es ist das Allergrößte, dass Jesus in unserem Leben wirkt, bei allem Jammer und Probleme und Versäumnisse und Dinge, die nicht mehr laufen oder nicht gehen. Wir probieren das alles ohne Jesus und fallen dabei halt immer wieder auf die Nase. Der Herr braucht hier in unserem Text nicht viel, um zu helfen. 5 Gerstebrote und 2 Fische reichen aus, um ein riesengroßes, gewaltiges Wunder zu tun. Aber er muss es machen, ihr Lieben. Er muss es machen. Er muss handeln. Er schreibt die großen, fetten Schecks. Und wir sagen hoffentlich, ob jetzt oder wenn unser Lauf vollendet ist und wir beim Herrn sind, mit Psalm 115, Vers 1, nicht uns, Herr, nicht uns. Deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Amen.